Ja, dann gehen wir es an. Schönen guten Sonntagmorgen, sehr verehrte Damen und Herren. Freut mich sehr, dass heute so viele Leute in den Salon gefunden haben. Das ist ja prächtig. Ja, es ist eine Premiere, eine Weltraumexklusive sozusagen. Die Sonntagsmatinée, die philosophische Matinée, die einmal im Monat stattfinden soll. Es wird künftig, damit Sie es wissen, vielleicht auch für nachher, hinten an der Bar Mauracherbrot geben und Butter drauf von der Biomolkerei Lembach, vorher und nachher, also künftig tun Sie jetzt für Frühstücken. Da gibt es bei uns auch was, genauso Kaffee und Antialkoholisches. Ich darf darauf hinweisen, dass wir ein Gästebuch haben, das hier hinten aufliegt, in das Sie sich bitte verewigen mögen. Was die Audiogeschichte heute betrifft, die Aufnahme, ist es so, dass wenn nachher Fragen gestellt werden, ich Sie bitte zu warten, bis Sie das Mikrofon bekommen, denn wir zeichnen das Ganze auf, das können Sie auf der Homepage www.kepler-salon.at jederzeit nachhören, das ganze Gespräch heute. Mein Name ist Klaus Buttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und bin heute Ihr Moderator und freue mich ganz besonders, heute Herrn Konrad Paul Liessmann begrüßen zu dürfen, Professor an der Universität Wien, am Institut für Philosophie. Er zählt, wie Sie bestimmt wissen, zu den profiliertesten Essayisten und Kulturpublizisten in Österreich. Er hat gerade ein Buch herausgegeben, Das Universum der Dinge, das sich gut verkauft. Da geht es um die Ästhetik des Alltäglichen. Es ist, um ein bisschen Werbung zu machen, im Zollner Verlag erschienen. Es kostet 18,40 Euro. Bitte sehr. Wir werden uns heute beschäftigen mit der Ästhetik des Alltäglichen, mit der Frage, wie kompliziert ist es, einfach zu sein. Wir leben in einer komplexen Welt und die Einfachheit ist vielleicht etwas, das gar nicht so einfach ist, wie uns das erscheinen mag auf den ersten Blick. Und wir werden so vorgehen, dass Herr Professor Liessmann uns eine Viertelstunde, 20 Minuten zum Thema etwas einführen wird und danach, wie gehabt im Kepler-Salon, die Bitte an Sie, Fragen zu stellen. Wir stehen dann bis um 12 Uhr zur Verfügung. Und damit, Herr Professor, Feuer frei, bitte mir den Vortrag.
Ja, danke Ihnen, danke vor allem für die Einladung, nämlich danke vor allem auch für die Möglichkeit, hier diese Premiere des Kepler-Salons am Sonntagvormittag, diese Matinée, gestalten zu dürfen. Und damit sind wir schon beim Thema, denn das ist nichts Einfaches, eine neue Veranstaltungsreihe zu etablieren, und mir ist klar, dass natürlich jetzt von dieser ersten Matinée es auch bis zu einem gewissen Grad abhängen wird, ob sie dann wieder den Weg hierher finden werden, und möchte also auch im Sinne der Veranstalter alles tun, damit sie den Eindruck haben, ja, es zahlt sich aus, einmal im Monat einen philosophischen Salon zu besuchen. Obwohl das Thema, das wir uns gestellt haben und auf das ich natürlich gerne eingegangen bin, weil ich gedacht habe, also es ist nicht so einfach, als über das Einfache zu reden. Und beim Nachdenken darüber bin ich natürlich drauf gekommen, so einfach ist es gar nicht, zumal ja dieses Thema auf den ersten Blick dem Stand oder der Profession oder der Disziplin, die ich repräsentiere, nämlich der Philosophie, zu widersprechen scheint. Denn die Philosophie gilt ja langläufig eher als eine komplizierte, eine abstrakte, eine schwierige Angelegenheit. Obwohl, auch hier muss ich gleich wieder sagen, es natürlich immer die Sehnsucht der Philosophen gewesen war, das Einfache zu suchen, das Einfache zu sagen. Und das Paradoxe ist jetzt bei dem Versuch, ganz das Einfachste herauszufinden und zu formulieren, sind die Bücher immer dicker, immer schwieriger, immer unverständlicher, immer komplizierter geworden. Das heißt also, es zahlt sich aus, es lohnt sich, denke ich, über dieses Problem des Einfachen nachzudenken. Und zwar in zweierlei Hinsicht, wie das den Philosophen so gegeben ist, kennt ja auch die Philosophie eine theoretische Ausbildung und eine praktische Seite. Das heißt, wir können über das Einfache in einem theoretischen Sinn nachdenken. Was ist das überhaupt? Und wie können wir diesen Begriff eingrenzen, umschreiben, wenn wir ihn sozusagen genauer analysieren, auf welche Merkwürdigkeiten stoßen wir hier vielleicht? Und auf der anderen Seite hat das natürlich eine ganz relevante praktische Seite. Und ich nehme an, das ist sicher auch einer der Gründe, warum Sie heute hierher gefunden haben. Ich möchte mir nicht ausmalen, wenn das Thema, das heute im Kepler-Salon gewesen wäre, das Komplizierte. nicht, wo wir dann auch zahlreich erschienen werden. Nein, wir haben natürlich eine gewisse Vorstellung, eine Sehnsucht nach dem Einfachen, und zwar nach dem einfachen Leben. Und wenn ich höre, dass es hier dann auch was zu essen und zu trinken gibt, ist mir bei der Aufzählung sofort klar geworden, hier geht es ums Einfache. Brot und Butter. Mehr gibt's nicht. Das ist sozusagen wirklich die absolute Minimalanforderung an ein Frühstück, die man richten kann. Und das mag vielleicht Menschen geben, die sagen, also das ist wirklich zu wenig. Da fehlt etwas. Nämlich das, was man normalerweise noch auf das Brot drauflegen kann. Das Einfache ist also manchmal auch dasjenige, was vielleicht nicht allen Menschen genügt und womit sie nicht so zufrieden sind. Aber bleiben wir zuerst ganz kurz, in einige Minuten, ich möchte Sie nicht langweilen. Bleiben wir zuerst einmal nur bei dieser Frage nach dem Begriff des Einfachen. Der hat ja sozusagen einige ganz interessante Aspekte. Wir erleben ja die Welt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es zumindest so, in hohem Maße nicht wirklich als einfach, sondern eher als eine Aufgabe, wenn wir sie versuchen zu bewältigen, zu durchdringen, zu durchdenken, das Einfache erst in dieser Welt zu entdecken und diese Vielfalt, ja, diese Pluralität der Eindrücke, diese verwirrenden Formen, die uns entgegentreten, diese komplizierten Geschichten, die sozusagen ein Leben ausmachen mögen, zurückzuführen auf einfache Grundbegriffe, auf einfache Grunderfahrungen. Und das war natürlich auch immer schon die Konzeption der Philosophie gewesen, lässt sich sozusagen diese Vielfalt der Eindrücke, die wir haben, lassen die sich auf einfache Grundbestandteile zurückführen? Können wir? Das war eine der ersten Fragen, die die Philosophie überhaupt gestellt hat und die zur Geburt auch der Philosophie und der Wissenschaften geführt haben. Können wir sozusagen all das, was wir erleben, all das, was uns begegnet, auf etwas ganz Einfaches, ja vielleicht sogar im Wortsinn überhaupt nur auf ein Grundprinzip zurückführen, aus dem alles entstanden sein mag? Und wenn wir dieses Grundprinzip gefunden haben, dann lässt sich auch alles das, was uns als komplizierte Vielfalt erscheint, ja viel besser verstehen, weil ich weiß, auf was alles zurückzuführen ist. Sie wissen es, dass schon die sogenannten ionischen Naturphilosophen, also die ersten Philosophen 6. bis 5. vorchristliches Jahrhundert, über solch ein ganz einfaches Grundprinzip nachgedacht haben. Ich erwähne jetzt nur einen, Thales von Milet, der gesagt hat, also alles entstand aus dem Wasser. Das Wasser ist sozusagen das Urmodell, das Wasser ist das Grundprinzip, aus dem alles sozusagen hervorgegangen ist. Wie Sie wissen, zumindest was die Biosphäre betrifft, also die Idee lebendiger Organismen oder der Idee des Lebens, lag er damit nicht so daneben. Wir wissen, dass zumindest für unsere Konzeption von Leben Wasser unerlässlich ist. Und deshalb suchen wir mit den kompliziertesten Geräten, die die Menschheit je überhaupt hervorgebracht und konstruiert hat, im Weltraum verzweifelt nach Orten, wo vielleicht auch Wasser ist. Ja, und wenn da irgendwie am Mars oder am Mond oder auf einem Jupitermond Wasser in welcher Form auch immer entdeckt wird, dann steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort auch irgendwann einmal Leben vielleicht schon entwickelt hat, gerade im Begriff ist zu entwickeln oder entwickeln wird. Das heißt also, das ist sozusagen dieser Grundgedanke, lässt sich die Vielfalt dieser erscheinenden Welt auf wenige Grundprinzipien zurückführen? Lässt sich überhaupt das Leben, der Kosmos, unsere eigene Organisation verstehen, so könnte man sagen, als ein zusammengesetztes, das zurückgeführt werden kann auf etwas Einfaches? Und wenn Sie jetzt sich das sozusagen vor Augen halten, jetzt theoretisch, wenn Sie drauf kommen, dass das natürlich auch ganz genau das Modell ist, mit dem wir in der Regel sowohl wissenschaftlich als auch im Alltag an das Leben herangehen. Wir haben den Eindruck, es ist kompliziert, aber wir wollen es auf was Einfaches zurückführen. Ja? Sozusagen, wenn wir jetzt, bleiben wir beim Beispiel des Lebens, ja, Sie wollen das Leben zurückführen auf seine materiellen Grundprinzipien, Sie landen irgendwann einmal beim genetischen Code. Wenn Sie den noch weiter zerlegen, landen Sie irgendwann einmal bei diesen berühmten vier Basisbausteinen, den Aminosäuren, und Sie fragen, ja, was ist Leben anderes? Als ganz einfach gesagt, eine wechselnde Abfolge von vier Molekülarten, sonst nichts. Und wenn Sie jetzt die Moleküle wieder hernehmen und noch einmal untersuchen, was ist hier die einfachste Grundlage, kommen Sie irgendwann einmal auf das Atom. Und das war sozusagen auch schon etwas, was in der antiken Philosophie gedanklich erschlossen wurde. Genau aus dieser Überlegung. Ja? Wenn alles das, was wir erleben, zusammengesetztes aus etwas Einfachen ist, dann muss es sozusagen das Einfachste geben, das selbst nicht mehr zusammengesetzt ist. Und das Allereinfachste, aus dem alles andere sich dann aufbaut, nannten Demokrit und Leukippos, zwei griechische Philosophen, nannten es sozusagen Atomos, das Unteilbare, das Allereinfachste, die Basis allen Seins. Das heißt also, theoretisch könnte man sagen, betreiben wir in der Wissenschaft, auch wenn die Methoden dafür immer komplizierter zu sein scheinen oder zu werden scheinen, betreiben wir theoretisch nichts anderes als den Versuch, sozusagen auf etwas Einfaches zu stoßen, um Kompliziertes erklären zu können. Das betrifft jetzt nicht nur unsere Erklärung der Natur. Sie wissen, ich bin doch kein Experte, aber vielleicht werden Sie im philosophischen Salon einmal auch Experten dazu einladen. Sie wissen, dass die moderne Physik nach einer Weltformel sucht, die sozusagen alle vielfältigen Kräfte von der Anziehungskraft, Elektrik, Schwerkraft etc. Und der eine Formel bringen will, eine einfache Formel. Ja? Das Einfache ist sozusagen immer auch in einem ästhetischen Sinn, in dem Zusammenhang das Interessante. In der Mathematik etwa gelten einfache Lösungen als die elegantesten Lösungen. Ja? In der Architektur könnte man sagen, einfache Lösungen eines Problems sind immer auch ästhetisch anregender, ästhetisch faszinierender als hochkomplizierte und hochkomplexe Konstruktionsformen, die man sich natürlich auch ausdenken kann. Das heißt also, wir haben so ein bisschen die Vermutung, dass wenn es uns gelingt, komplexe Zusammenhänge auf etwas Einfaches zurückzuführen, dann haben wir auch etwas verstanden von diesen Zusammenhängen. Das ist die eine Seite. Man könnte also auch sagen, wir tendieren ständig dazu, wie das dann die Soziologe Niklas Luhmann so klassisch formuliert hat, wir sind auch genötigt dazu, sonst könnten wir uns in diesem Leben gar nicht zurechtfinden, so etwas wie pausenlose, permanente Komplexitätsreduktion zu betreiben. Ja, wir sind nicht ausgestattet, die Dinge in ihrer wahrhaften Vielfalt und Kompliziertheit wahrzunehmen. Wir müssen sie reduzieren, wir müssen sie vereinfachen, wir müssen sie zurückführen auf wenige Bestandteile, vielleicht auch nur auf den einzigen Bestandteil, auf den alles zurückzuführen sich lässt, um mit diesen Dingen verstehend und handelnd umzugehen. Gleichzeitig spüren Sie aber jetzt sofort, dass diese Idee, das Komplizierte, die Vielfalt, die Pluralität, das, was wir nicht durchschauen, was wir nicht verstehen, auf einfache Bestandteile zurückzuführen, dass das auch verhängnisvoll sein mag. Denn es hat eine Voraussetzung, und die galt für die antike Philosophie, die galt auch sehr lange für die moderne Naturwissenschaft. Jetzt müssen wir darauf kommen, dass es vielleicht doch nicht so einfach ist. Nämlich es hat die Voraussetzung, dass das, was wir von der Welt wahrnehmen können, tatsächlich etwas Zusammengesetztes ist, das sich zurückführen lässt auf seine Teile, auf seine Bestandteile. Es könnte aber sein, dass dynamische Systeme gar nicht nach diesem Schema Einfaches und Zusammengesetztes funktionieren, ja? Sondern dass die immer schon in einer bestimmten Vielfalt und Wechselwirkung zueinander entstehen, wo es eben keine Grundbestandteile, die ich isolieren könnte, mehr gibt. Besonders, das ist einerseits ein theoretisches Problem für Naturwissenschaften, aber natürlich besonders interessant wird es auf der praktischen Seite, wenn wir über das Einfache in unserem Leben nachdenken. Und hier kennen Sie, ich mache es jetzt ein bisschen thesenartig und schlaglichtartig, hier können Sie natürlich sofort erkennen, was die negative Seite dieser Idee von Einfachheit ist. Ja? Zum Beispiel, wenn wir relativ komplizierte soziale Beziehungen auf ganz wenige einfache Grundbestandteile, Grundparameter, Grundkonstellationen zurückführen wollen. Das ist natürlich faszinierend. Und auf der anderen Seite sagen wir dann, ja, aber kann man das wirklich so vereinfachen. Ja? Ist es wirklich richtig, dass man ein soziales Problem darauf reduzieren kann, auf ein oder zwei, das kann man natürlich dann leicht kommunizieren, ja, aber auf ein oder zwei Grundbestandteile. Und Sie kennen das, das sind ja die sogenannten einfachen Erklärungsmuster und die einfachen Lösungen etwa in der Politik. Ja. Wir haben momentan Budgetnöte, wer ist daran schuld, die Finanzhaie, wer soll dafür bezahlen, die Reichen. Das ist wunderbar, es ist einfach, es ist ganz klar, das sind drei Sätze und erklärt eine Welt. Ja? Was, ich meine, was will man mehr? Das alles das erfüllt, was wir an diese Idee von Einfachheit stellen und gleichzeitig haben wir das Gefühl, aber vielleicht ist es doch ein bisschen komplizierter. Ja? Vielleicht ist es doch ein bisschen komplizierter. Es geht aber umgekehrt auch genauso einfach. Ja? Wir haben Budgetnöte, wer soll dafür bezahlen? Der Steuerzahler, entweder weil er mehr Steuern zahlen soll oder indem der Staat seine Ausgaben reduziert. Ja? Man entlasse alle Beamten und schon ist das Budget wieder in Ordnung. Ja? Auch das klingt wunderbar, Sie können das bei jeder Aussendung der Studentenvereinigung lesen, aber es ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach. Ja? Wir kennen sogar ganz große philosophisch-politische Theorien, die mit diesen Einfachheitskonzepten natürlich gearbeitet haben und versucht haben, sozusagen dieses vielleicht auch für viele unerklärliche, dynamische, soziale diese dynamischen sozialen Mechanismen, die den Menschen unterliegen, zu erklären. Ja? Warum gibt es den Staat überhaupt? Ja? Fragte sich zum Beispiel der englische Philosoph Thomas Hobbes schon im 17. Jahrhundert. Und er fand zu der einfachen Erklärung, weil der Mensch reduziert auf seine Bestandteile, wenn ich ihn wirklich nur ganz einfach betrachte, eigentlich ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse ist. Ja? Er ist gierig, er ist räuberisch, er ist aus auf seinen materiellen Vorteil und auf Anerkennung. Das wäre noch nicht so schlimm, wenn dieses Einfache tatsächlich nicht so einfach wäre, dass wirklich auf jeden Menschen zutrifft. Die These von Thomas Hobbes war nämlich, und in diesen egoistischen Bestrebungen sind sie alle Menschen gleich. Ja, das sind sozusagen die Atome. Und jetzt müssten sie, wenn man sie so in diesem Naturzustand, in diesem einfachen Zustand aufeinander loslässt, müssten sie einen permanenten Krieg aller gegen alle verstricken. Das wollen sie nicht, weil sie ihr Leben wollen. Ja, sie wollen zwar gut leben und egoistisch leben und wollen von anderen anerkannt werden, aber sie wollen auch nicht ständig in Gefahr leben. Und deshalb erfinden sie diese Institution des Staates, der dafür zu sorgen hat, dass sie wenigstens halbwegs in Sicherheit leben können. Ist das wirklich so einfach? Könnte man sagen, aber Sie haben hier bei so einem Erklärungsmodell, und das ist ganz ein berühmtes Erklärungsmodell, haben Sie wirklich wieder dieses Schema, ein an sich kompliziertes gesellschaftliches Verhältnis reduziert auf ganz einfache Bestandteile. Im Grunde kommt Thomas Hobbes sozusagen mit drei Motiven menschlichen Handelns aus und erklärt dadurch das hochkomplizierte absolutistische Gesellschafts- und Staatssystem des 17. Jahrhunderts. Das nur sozusagen als ein Beispiel. Die andere Seite des Einfachen, jetzt kommen wir ein bisschen zum Praktischen, die andere Seite des Einfachen ist dieser Verdacht, den wir übrigens schon seit langem haben, der ist jetzt nicht erst seit den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts geboren, dieser Verdacht, dass unser Leben eigentlich zu kompliziert ist und dass es besser wäre, einfach zu leben. Dieser Verdacht taucht immer dann auf, wenn Lebensformen sehr, sehr arbeitsteilig werden, wenn Lebensformen sehr von zivilisatorischen und technischen Standards geprägt werden, wenn Lebensformen auch in sich die Tendenz haben, sich zu luxurieren, ja? Also Überflüssiges zu produzieren, wo man dann immer die Frage richten kann, das verschafft hohe Kosten, es ist nicht für alle leistbar, ja, brauchen wir das dann überhaupt? Ich erzähle zwei Anekdoten, Sie kennen sie wahrscheinlich aus der antiken Philosophie, die zeigen, dass diese Probleme, nämlich die Frage, die Sehnsucht nach dem einfachen Leben, ja, dass diese Probleme schon sehr alt sind und mit unserer Zivilisationsgeschichte natürlich zu tun haben, von Sokrates, dem Gründer und Ahnherrn der europäischen Philosophie, wird folgende Anekdote erzählt, nicht von seinem Schüler Platon, der ihn ja sehr idealisiert hat, sondern von einem anderen Schüler, der ihn etwas nüchterner gesehen hat, Xenophon. Und er wird so eine Anekdote erzählt. Athen war ja damals eine blühende Stadt, ein Zentrum der Welt und berühmt natürlich auch für seinen Handel, für sein Handwerk, für seine Kultiviertheit, für seine Künste und für seinen Markt. Ja, also es war so eine super Shopping Mall, könnte man sagen, der Athener Markt der damaligen Zeit, wo man also wirklich Güter aus allen Ländern der damals bekannten Welt kaufen konnte. Import, Export funktionierte ja damals schon wunderbar. Geschmeide, Gewürze, Waffen, Kleider, Seide aus China sogar. Ja, kann man sich vorstellen. Und das Ganze im 5. Jahrhundert vor Christi. Und Sokrates schlendert mit einem Begleiter durch den Markt, der bewundert die Vielfalt der Waren und sagt dann den unsterblichen Satz, ich bin wirklich erstaunt, wie viele Dinge es gibt, die ich nicht brauche. Und das ist sozusagen die Grunderfahrung, denke ich, die jeder Mensch, der halbwegs bei Sinnen ist, alltäglich an sich erfahren kann, wenn er durch ein großes Kaufhaus geht. Ja? Wie viele Dinge es gibt, die man nicht braucht. Natürlich wird uns eingeredet, wir brauchen sie, ja, sonst könnten wir das nicht verkaufen. Und schon Sokrates sozusagen wusste natürlich genau um diese Ambivalenz. Dass wir auf der einen Seite ein Gesellschaftssystem haben, eine Wirtschaft haben, ein Marktsystem haben, das davon lebt, dass immer mehr Waren produziert und angeboten werden, die immer unter dem Verdacht stehen, den er sozusagen personifiziert ausgedrückt hat, dass man es eigentlich nicht braucht. Und da stellt sich jetzt natürlich die brisante philosophische Frage, aber was braucht man denn zum Leben? Ja, ist Genügsamkeit, das steckt ja dahinter, ist Genügsamkeit tatsächlich die richtige Einstellung? Ja, wären Menschen immer genügsam gewesen, müssten wir dann noch immer, oder würde das nicht bedeuten, dass wir eigentlich noch immer in Höhlen leben? Ja, denn stellen Sie sich vor, also ein Höhlenmensch sitzt da, die Höhle ist eh halbwegs trocken. Ja, das Feuer hat man gerade schon erfunden, da ist man froh drüber. Und dann kommt jemand und sagt, also um Höhle, man könnte ja was anderes haben, ja, zum Beispiel Steinhäuser, ja, da wären wir nicht angewiesen auf das, was die Natur uns bereitstellt, etwa die Höhle, sondern das kann man überall bauen, ja, da ist man flexibel, da ist man mobil, ja, und da lehnt sich der Höhlenmensch zurück und sagt, was brauchen wir denn das, ja, ist ja viel zu kompliziert, da muss man Steine klopfen, da braucht man möglicherweise Gesellschaftssysteme, da braucht man Arbeiter, da muss man Technologien entwickeln, die muss man bearbeiten, da muss man Erfahrungen sammeln, viele Häuser werden zusammenbrechen, viele Menschen werden sterben, bis man wirklich diese Technik so weit perfektioniert hat, dass man sich darauf verlassen kann, dass die wirklich auch stehen bleiben. Dann meine eine Höhle steht ewig, ein Haus vielleicht 100 Jahre oder 200 Jahre. Manche Häuser, denken Sie ans Haus in Wien, steht ja auch nur 30 Jahre. Nicht? Also, was braucht man das? Ja? Sie sehen sofort, wo das große Problem ist, ja? Dass sozusagen dieses Idyll eines einfachen Lebens, das mit so Grundvoraussetzungen auskommt, dass das auf der anderen Seite auch immer wiederum Gefahr läuft, eine Genügsamkeit zu erfordern oder zu provozieren, die uns dann sozusagen jede Weiterentwicklung, jede Technologie, jede zivilisatorische Konzeption, die darüber hinausgehen könnte, eigentlich verunmöglicht. Ja? Wenn man aber dann etwas weiterentwickelt hat, ja, wenn man schon eine Welt der Vielfalt erzeugt hat, wenn sozusagen diese Märkte dann voll sind von Waren aller Art, ja, sagen wir eben, was weiß ich, Käse, Würste, exotische Früchte, Schinken aus Italien, Schinken aus Spanien, Steaks aus Argentinien, dann sagt man Brot und Butter. Das wär's doch, ja, das Einfache. Ja. Gäbe es allerdings nur Brot und Butter, ist das Einfache aber sozusagen das Diktat, dem ich unterliege, dann würde man wahrscheinlich denken, also jeden Tag Brot und Butter, nein. Ja. Wir können doch eine elaborierte Landwirtschaft entwickeln, wir können sozusagen Tiere nutzbar machen, Pflanzen nutzbar machen, wir können Varianten einführen, wir können einen Welthandel entwickeln, um auch exotische Früchte zu importieren. Nicht, das heißt, Sie merken, wie das Ganze hier oszilliert und das Einfache und das Entwickelte sich gegenseitig bedingen und gegenseitig aufeinander verweisen. Zweite Anekdote, die ich noch versprochen habe, und dann werde ich schon bald aufhören, wir müssen ja diskutieren auch noch. Zweite Anekdote, die sozusagen auch paradigmatisch ist. Ich zähle jetzt, also die Anekdote bezieht sich auf einen und denselben Philosophen, es sind aber zwei Geschichten, auch die kennen Sie, aber haben Sie sich vielleicht noch nicht in dem Zusammenhang der Einfachheit gesehen. Der Philosoph, der in der Antike dieses einfache Leben, ja, das genügsame Leben, am meisten nicht theoretisch, oder nicht nur theoretisch propagiert hat, sondern auch tatsächlich gelebt hat, war der berühmte Kyniker Diogenes, ja, von dem man sagte, er hat so einfach gelebt, dass er nicht einmal mehr ein Haus brauchte, obwohl es in Athen prächtige Villen gab zu dieser Zeit, sondern sich mit einer Tonne, mit einer Abfalltonne begnügte, wie die Hunde. Ja, das ist ja auch der Name Kyniker, steckt das griechische Wort für Hund drinnen. Wie die Hunde. Und der sozusagen absolut bedürfnislos zu sein schien und der in dieser Bedürfnislosigkeit aber sozusagen das wahre Glück sah, dass er versuchte, exemplarisch zu leben. Berühmt ist die Anekdote, der Ruhm, er hat ja nichts geschrieben. Ja, also nichts geschrieben wie andere Philosophen. Er hat auch nicht wirklich gelehrt, theoretisch, sondern er hat sozusagen praktisch gelebt und wollte sozusagen seine philosophische Lehre tatsächlich durch sein Leben demonstrieren. Deshalb existieren über ihn unzählige Anekdoten. Ja, weil fast jeder hat einmal mit ihm was zu tun gehabt und hat das erzählt. Und eine dieser Anekdoten geht ja so, dass auch der Alexander der Große, dieser berühmte Feldherr am Beginn seiner Karriere, als er gerade Griechenland erobert hat und dann nach Asien übersetzen wollte, auch gehört hat vom Ruhm dieses Philosophen und von diesem seltsamen Kauz, dann ihn besucht hat und Diogenes liegt da hier bequem am Faulbett, so könnte man sagen, im Freien natürlich, und Alexander tritt vor ihm hin und sagt, er hat so gehört von deinem Ruhm und von deiner Intensität des Denkens und Lebens und dergleichen. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Ich bin übrigens Alexander, ja. Du hast einen Wunsch frei. Ja, ich bin der Herr des Erdkreises, der damals bekannten Welt. Du hast einen Wunsch frei. Also, du hast mich so beeindruckt, dass ich erfülle dir jeden Wunsch. Und Diogenes blinzelt hinauf zum Alexander, der vor ihm steht, hinter ihm natürlich seine ganzen Lakaien und Begleiter und sagt, ja, ich habe einen Wunsch, sei so freundlich und geh mir aus der Sonne. Ja? Worauf meistens wird die Anekdote nicht nur bis zu dem Punkt erzählt, sie geht nämlich noch weiter, denn daraufhin sagt Alexander, wahrlich, wäre ich nicht Alexander, wollte ich Diogenes sein. Ja? Und das ist für unser Thema jetzt das Interessante. Diogenes repräsentiert das Einfache. Ja? Es reicht ihm, einfach in der Sonne zu liegen. Das ist Wärme, das gibt ihm Kraft, das genügt, um ein Glücksgefühl zu erzeugen. Er braucht kein Weltreich. Ja? Er braucht nicht einmal, dass sein Wunsch erfüllt wird, materieller oder immaterieller Natur, denn er ist sozusagen gerade als der, der keine Bedürfnisse hat, ja? Der Glücklichste. Denn der Bedürfnisse hat, ist immer getrieben davon, die Bedürfnisse befriedigen zu müssen und muss da eine ganze Reihe von Kompromisse, Abhängigkeiten, Arbeit, Mühsal auf sich laden, bis er das hat. Alexander repräsentiert die andere Seite, ja? Nämlich den Menschen, und die Antike hat es schon so interpretiert, diese Geschichte, nämlich den Menschen, der unbändige Bedürfnisse hat. Ja, der war getrieben von dem Bedürfnis, die Welt zu beherrschen und konnte nicht genug kriegen. Das war jetzt sozusagen seine persönliche Tragödie. Ja, er hat ein Land nach dem anderen erobert, er ist bis nach Indien gekommen und musste dort umkehren, weil seine Soldaten nicht mehr mitmachten. Die haben das einfach nicht mehr geschafft. Ja, die haben gegen Alexander, der unzählige Schlachten gewonnen hatte, haben sie gemeutert. Also der repräsentiert wirklich sozusagen das Gegenteil ist einfacher, nämlich das Unbändige noch immer mehr, noch immer auch komplizierteren Dingen, denn wenn er Weltreich aufbaut, wird es ja nicht einfacher, es wird ja komplizierter. Ja? Unzählige Völkerschaften, unzählige Sprachen, unzählige Kulturen unter eine Herrschaft zu bringen, das wird eine ziemlich komplizierte Sache. Es war das erste, übrigens, man kann sich das anschauen, was Globalisierung bedeutet. Alexander, das Alexanderreich war die erste globalisierte politische Einheit, Kultur und Gesellschaft der alten Welt. Und man weiß, wenn man das studiert, weiß man, was mit globalisierten Einheiten auch passieren wird. Also Sie können schon dann wissen, was kommen wird, wenn Sie sich das genauer ansehen. Das heißt also, und das ist sozusagen diese anekdotisch zugespitzte Konfrontation des Allereinfachsten mit dem Allerkompliziertesten. Und die Klugheit des Alexander, der immerhin von niemandem geringeren als von Aristoteles erzogen worden war, die Klugheit des Alexanders bestand darin, dass er es begriffen hat. Und dass er sagt, also wenn ich nicht der wäre, der alles will, ja, dann wollte ich der sein, der nichts will. Ja. Aber er ist es nicht. Ja. Dann wird es zu einer Charaktersache. Ich bin gleich fertig, weil die letzte Geschichte darf ich Ihnen nicht vorenthalten, denn die zeigt, warum das mit dem Einfachen so kompliziert ist. Ja. Obwohl es ganz eine einfache Geschichte ist. Diogenes war im Geruch nicht nur ein Hund, sondern in einem sittlich-moralischen Sinn ein ziemlicher Schwein zu sein. Ja. Was ihn übrigens in der Damenwelt sehr begehrt gemacht hat. Ja, er war angeblich der einzige Philosoph, der bei freien Eintritt die Freudenhäuser Athens frequentieren durfte. Trotzdem hat er hin und wieder seine sexuellen Bedürfnisse auf andere Art und Weise befriedigt. Allerdings, um auch eine philosophische Lehre damit zu verbinden. So sah man ihn einmal öffentlich am Marktplatz nicht diskutieren, wie Sokrates und andere das gepflogen hatten, sondern man sah ihn onanieren. Und hat ihn daraufhin, obwohl die griechische Antike ein bisschen ein lockeres Verhältnis zur Sphäre öffentlicher Sexualität gehabt hat, als wir heute, aber das hat denen auch nicht gefallen. Und man stellt ihn zur Rede und sagt, bitte, wie kannst du da öffentlich onanieren? Und da sagte er, ach, ich wollte nur auf ein Problem hinweisen, wie einfach wäre es in der Welt, wenn man auch den Hunger durch ein Reiben des Bauches befriedigen könnte. Nicht? Sie begreifen sofort die tiefe Weisheit. Ja? Nicht? Also leider ist der Sexualtrieb der einzige, den man auf wirklich ganz einfache Weise befriedigen kann, wenn gar nichts anders geht. Ja. Der Hunger allerdings nötigt uns dazu, zu arbeiten, Arbeit zu teilen, Kultur zu entwickeln, Technik zu entwickeln, komplizierter werden zu müssen, um dieses allereinfachste Basisbedürfnis, nämlich am Leben zu bleiben, zu befriedigen. Und das sind sozusagen jetzt die Anregungen, die ich Ihnen mitgeben wollte für das jetzige Gespräch, um zu zeigen, ist das Einfache einfach, ist das Einfache kompliziert oder das Komplizierte dann doch das zu Einfache. Danke.
Danke, Herr Liesmann. Ich habe mich ja gefragt, während Ihrer Ausführungen zu den Bedürfnissen und so weiter, wie es mittlerweile dem Einzelnen geht in der entwickelten Welt, nicht? Dass er seine Bedürfnisse nicht nur erfüllt, sondern er muss ja schon dem Staat zuliebe konsumieren, nicht? Also 70% des US-Wirtschaftens besteht auf Konsum. Von Schröder bis Bush haben alle gesagt, konsumiert, obwohl uns die Schulden davonlaufen. Es ist ja schon fast eine moralische Pflicht, nicht mehr allein eine Bedürfnisbefriedigung. Nicht? Also da kommen wir von der Entscheidungsbasis des Einzelnen ja weg, oder?
Nein, es gibt ja die Theorie, beziehungsweise auch schon als politische Bewegung, dieses Konzept des einfachen Lebens. Ja, also genau jetzt im Hinblick auf diese konsumorientierte Gesellschaft, das eben darin besteht, sich sozusagen so wie Sokrates nur noch zu wundern über die Vielfalt des Warenangebotes und versuchen herauszufinden, was brauche ich wirklich, was ist notwendig. Und natürlich kann der Einzelne von niemandem zum Konsum gezwungen werden. Ja, wir alle wissen, dass es eine riesige Propagandamaschine gibt, die uns zum Konsumieren bringen will. Ja, das nennt sich Werbung. Aber ich kann mich dem natürlich verweigern. Ich kann mich dadurch verweigern und ich mache das ja nicht demonstrativ. Ja, ich gehe nicht auf die Straße, sondern ich tue einfach nichts kaufen oder nicht viel kaufen oder nur das kaufen, von dem ich glaube, es ist unbedingt notwendig. Und versuche sozusagen mein Leben zu vereinfachen. Sie werden allerdings drauf kommen, dass es in einer komplexen Gesellschaft gar nicht so einfach ist, sein Leben zu vereinfachen. Ja? Es ist wahrscheinlich so gar nicht so einfach, in bestimmten Regionen, sogar in einem so hochentwickelten Landes wie Österreich, ganz einfaches Biobrot zu bekommen. Ja? Oder überhaupt sozusagen eine Butter zu bekommen, die nur auf traditionelle Art und Weise hergestellt worden ist und nicht in hochtechnifizierten Molkereien irgendwo weltweit abgefüllt wurde und dann Norden über seltsame Transportwege wieder zu uns gelangt ist. Also so einfach ist das Einfache, rein lebenspraktisch nicht. Aber auch wenn einem das gelingt, ja, denke ich, ist das etwas, was man wirklich, was in der Entscheidung des einzelnen Menschen läge. Sollte das Ganze sich zu einer Massenbewegung entwickeln, dieser Trend zur Einfachheit und zum einfachen Leben, kann man zwei Prognosen wagen. Das eine ist, dass natürlich dann ganze Industrien in der Krise kommen werden, nämlich die Industrien, die jetzt da keinen Absatz mehr finden, weil die Menschen wissen, sie können auf all das auch verzichten. Und dafür werden aber neue Industrien entstehen, nämlich jene Industrien, die versprechen, genau jene Produkte zu haben, wo man auf einfache Weise einfach leben kann. Denn auch das geht ja nicht ohne Produkte. Wir wären ja, auch wenn man sozusagen ein wirklich überzeugter Verfechter dessen ist, dass wir unser Leben vereinfachen müssen, ist es ja nicht so, dass wir wieder anfangen, unsere Kleider selber zu weben, unsere Kühe selber zu melken, also in diesem romantischen Sinne autark zu leben, sondern wir brauchen dann sozusagen eine Ökonomie der Einfachheit, die aber natürlich genauso funktionieren wird. Aber in der Tat ist es so, dass wir momentan ein Wirtschaftssystem haben, das in hohem Maße darauf angewiesen ist, dass Menschen nicht nur immer mehr konsumieren, sondern, und das ist ja sozusagen dieses Komplizierte am Einfachen unserer Bedürfnisstruktur. Ja? Das Witzige ist ja, dass in der Philosophie, aber auch in der Psychologie, man weiß, im Grunde haben wir eigentlich nur ganz wenige Grundbedürfnisse, die befriedigt werden müssen, damit wir uns halbwegs wohlfühlen. Ja? Essen, Trinken, Sexualität, Sicherheit, Anerkennung und dann vielleicht so etwas wie ein kulturell-spirituelles Bedürfnis, hin und wieder geistige Exerzitien. Das reicht schon.
Dort sind wir jetzt bei der Diskussion. Ja. Wir wollen uns ja geistig erbauen und da sind Sie jetzt aufgerufen, das zu tun, mit Hilfe von Fragen. Hier haben wir die erste, warten Sie einen Augenblick noch, bis das Mikrofon kommt. Und hat sich sonst noch jemand gemeldet?
Da, eins, zwei, drei. Okay. Bitte. Sie müssen einen Überblick bewahren. Ja,
ist das ein Phantom monotheistischer Gott nicht auch eine Komplexreduktion, die uns hilft, die Welt nicht verstehen zu müssen und die einfach geblieben wäre, gäbe es die Theologen nicht?
Wenn ich das richtig verstanden habe, der Monotheismus ist natürlich eine Komplexitätsreduktion, genau in dem Sinne, für die Vielfalt der Welt eine einzige Ursache annehmen zu können. Und erklärt natürlich auf diese Art und Weise die Welt klarer und einfacher als eine komplizierte Theorie, die mit Pluralität arbeitet. Sie können sich das anschauen, wenn Sie da vergleichen den jüdischen Schöpfungsmythos und den griechischen Schöpfungsmythos. Ja? Also zu sagen, also da ist Gott, ja? Und der schuf Himmel und Erde und dann das Getier und dann schied der Tag von der Nacht etc. etc. und nach sieben Tagen macht er den Menschen. Das haben sie sozusagen, das macht in der Genesis, macht das genau zwei Absätze. Und schon haben sie die ganze Welt erklärt, alles was da ist. Und da schauen Sie sich an, die griechischen Schöpfungsgeschichten, wie kompliziert das ist. Ja? Weil die kennen dieses Urprinzip, aus einem entsteht alles. Erkennt der griechische Mythos nicht. Ja? Der muss ja die Vielfalt als Vielfalt erklären. Und da gibt es unglaublich, da gibt es Gäa, die Erde, die Gebirge, die Titanen. Die Titanen fallen übereinander her und dann irgendwann werden Götter gezeugt und die bringen sich um und was der Teufel, was alles und kastrieren sich gegenseitig etc. etc. Und dann, das dauert unglaubliche Geschichten, bis man endlich dort ist, es gibt Menschen. Ja? Also ein entsetzlicher Aufwand, um zu erklären, es gibt Menschen. Im anderen Mythos sind das drei Sätze.
Ja, wem nützt es, glaube ich, war die Kuipon, ja. Hat da ein bisschen mitgeklungen, der Einzelne.
Der nützt nicht nur den Theologen, der nützt uns allen. Ja? Weil wir natürlich eine Sehnsucht nach einfachen Welterklärungen haben. Ja? Auf der anderen Seite ist Pluralität natürlich auch etwas Schönes. Und deswegen vor allem ästhetisch sensible Menschen, wie etwa die sogenannten deutschen Klassiker, Goethe, Schiller und dergleichen mehr, waren von der antiken Religion fasziniert, weil diese Vielfalt der Götterwelt, diese Vielfalt der Charaktere, auch diese Vielfalt der raffinierten Geschichten, die sich da erzählen lassen, natürlich wesentlich spannender sind, wesentlich bunter sind, als diese eine geradlinige Geschichte, die das Christentum
kolportiert hat. Aber besser vertreiben kann man so eine Geschichte, ne? Die geht flächendeckender rein, oder?
Was?
Welche? Die monotheistische Geschichte.
Es ist einfacher und kann deshalb besser vertrieben werden, das ist richtig. Okay. Ja? Wie alle einfachen Theorien.
Ja, Sie haben jetzt uns das Beispiel Diogenes und Alexander gesagt. Alexander ist der eine Antipode menschlicher Charaktere, das ist der Macher. Ja? Das heißt, er handelt sehr instinkthaft, den treibt es dazu, sich zu expandieren, zu erobern. Diogenes ist der Weise. Und was Sie aber jetzt ausgeblendet haben, ist, dass er zu dieser Reduktion, zu dieser Einfachheit, ja durch lange Denkprozesse erst gelangt. Das heißt, er wird ja kaum aus sich heraus, auch instinkthaft wie Alexander, diesen Wunsch haben, ja, ich reduziere mich jetzt, ich bin jetzt einfach. Und das zieht ja wieder nach sich, zu unterscheiden, was ist nützliches und unnützliches Wissen. Das heißt, nützliches Wissen wäre im heutigen Sinne ein zweckorientiertes Wissen. Diogenes repräsentiert ja einen Typen, der ja nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist der Weise. Heute steht ja an seiner Stelle der Wissenschaftler. Und da ist es die Frage, wenn ich Wissen anhäufe, auf was ist es ausgerichtet? Ja? Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Zu trennen, das Einfache ist ja etwas, was das Wesentliche fokussiert. Und da kommen wir eben zu der Frage, wie ist nützliches von unnützlichem Wissen zu trennen? Und das ist ja sehr, sehr schwierig, weil es ja sehr subjektiv bedingt ist.
Okay, Nützlichkeit, ja? Die Frage, nützliches Wissen.
Ich denke jetzt aber natürlich, Diogenes als Philosoph hat. Das ist genau sozusagen der Punkt. Ja? Nur bei dieser Form des einfachen Lebens. Sozusagen reduziert sich die Frage der Nützlichkeit, und das macht ja sozusagen auch diese kynische Lebenshaltung aus, reduziert sich die Frage der Nützlichkeit genau das, was nützt mir in der Bewahrung dieser Einfachheit. Ja? Und Diogenes hat sich ja auch ausgesprochen gegen dieses luxurierende Wissen, wie man überhaupt in der, auch in der großen Schule, der Stoa, ja, diese Haltung hat zum Beispiel, müssen wir etwa über den Kosmos, über die Götter, über Dinge, die wir nie verstehen werden, zahlt es sich aus, darüber nachzudenken. Ja? Und die klassische stoische Position war, nein, darüber braucht man nicht nachdenken. Wir sollen nur über das nachdenken, was uns unmittelbar betrifft und was uns unmittelbar hilft, die einfachsten Probleme unseres Lebens zu lösen. Das heißt also, das, was wir auch als hohen Wert mitunter einschätzen, ja, eine Neugierde, ein Erkenntnisstreben um der Erkenntnis willen, gerade nicht, um es einem Nutzen unterzuordnen, egal wie der jetzt definiert ist, ist also etwas, was dieser Idee des einfachen Lebens eigentlich widerstreben würde. Ja? Das heißt, es muss uns schon klar sein, dass eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die wir gewonnen haben, nicht aus dem Bedürfnis nach Nützlichkeit und Einfachkeit entstanden sind, sondern aus gegenteiligen, nicht politischen Expansionsbestrebungen, sondern aus geistigen Expansionsbestrebungen.
Okay, danke. Bitte. Wenn man sich einen der bekanntesten Versuche, die Einfachheit zum Lebensprinzip zu machen, nämlich denjenigen Henry David Thoreaus, der in den Wald gezogen ist und dort quasi einen Selbstversuch gestartet hat, ansieht, dann muss man ja am Schluss festhalten, dass er auf voller Linie gescheitert ist. Nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch aus mangelnder Akzeptanz der Gesellschaft. Er ist ja am Ende ins Gefängnis gesteckt worden, weil er seine Steuern nicht bezahlt hat. Und dasselbe Resultat muss man gleich auch bei anderen Versuchen, die Einfachheit zum höchsten Lebensprinzip zu machen, sehen. Dinge wie das Dogma von Epikur, dass man doch wunschlos glücklich werden sollte, dass man doch einfach die Wünsche aufgeben sollte. Diese Dinge klingen zwar alles sehr schön, aber kann es nicht sein, dass diese Dogmen in Wirklichkeit viel zu kompliziert sind, um sie letztendlich praktisch zu verwirklichen? Ist das nicht eigentlich viel zu kompliziert, in der Praxis einfach zu leben?
Also ich würde jetzt mal solche radikalen Entwürfe anarchistischen Konnotationen wie bei Thoreau würde ich mal ausklammern, weil in dieser Radikalität lässt sich überhaupt kein Lebenskonzept wirklich durchführen. Ja? Auch das Gegenteilige, nämlich die totale Vergemeinschaftung des Menschen, wie es der Kommunismus versucht hat, lässt sich in seiner Radikalität nicht durchführen. Wir müssen sozusagen mit dem Leben, das Leben bedeutet, Kompromisse schließen zu müssen. Die Frage ist aber, in welcher Art und wohin wir tendieren. Und ich denke schon, dass sozusagen unsere Kultur und unsere Gesellschaft schon Optionen bereithält, wo man sozusagen einfacher leben könnte, als man zurzeit lebt. Wollte man radikal einfach leben, gebe ich Ihnen vollkommen recht, würde es ziemlich kompliziert werden. Weil einfach die Gesellschaft, in der wir leben, aufgrund der hohen Arbeitsteilung etc. einfach eine sehr, sehr komplexe Gesellschaft ist. Und nur in Krisenzeiten merken wir, dass man auch einfach leben könnte. Ich erinnere nur kurz an diesen Vulkanausbruch auf Island, ja, der unser ganzes komplexes Mobilitätssystem für 4 Tage oder 5 Tage irritiert hat oder lahmgelegt hat. Und man kam drauf, es geht auch wieder einfach. Ja. Oder wenn große Städte mal von einem Stromausfall heimgesucht werden, dann kommt man drauf, wie einfach es auch gehen kann. Ja. Und wie schön es auch sein kann, wenn nicht alles in der Nacht taghell erleuchtet ist. Aber trotzdem haben wir dann das Gefühl der Erleichterung, wenn die alten komplizierten Technologien wieder zu greifen beginnen und alles wieder so funktioniert wie vorher. Ich glaube, da gebe ich Ihnen recht.
Ich frage mich, ob nicht möglicherweise die Komplexität eine ganz notwendige Entwicklung ist, weil ja der Mensch nicht nur diese Bestrebungen hat, die Sie schon genannt haben, sondern er ist ja auch neugierig, er hat Forschergeist, er hat Fantasie, er will sich die vielen Lücken, die er hat über die Welt, in der er lebt, was er sich nicht erklären kann oder nicht weiß, das möchte er auch in irgendeiner Form schließen oder zu begründen lernen. Und dann muss es komplex werden, damit man überhaupt zum Einfachen kommen kann. Oder wenn man es, mir ist das gerade eingefallen, beim Herfahren habe ich in den Nachrichten gehört, dass man darüber redet, dass in Nordkorea wahrscheinlich ein Machtwechsel bevorsteht und das Zeichen dafür ist, dass eine Militärparade im öffentlichen Fernsehen Nordkoreas übertragen worden ist. Und da denkt man sich als mitteleuropäische Bürgerin, besser wäre es, die hätten keine Militärparade, aber 90 Fernsehsender, die über dieses Ereignis in unterschiedlicher Weise berichten und nicht nur in einer einfachen Weise. Also ich denke, wir haben ja die Entwicklung durchgemacht, dass wir jetzt unter 90 Fernsehkanälen wählen können, und zwar so, dass wir sagen, wir schauen überhaupt nicht mehr fern. Dort, wo es nur einen gibt, würde man sich das wahrscheinlich wünschen, um überhaupt zu einer Einfachheit zu kommen.
Also ich gebe Ihnen prinzipiell natürlich recht, das habe ich auch versucht zu zeigen, ja, dass das eine Wechselbewegung ist und dass das Verharren im Einfachen tatsächlich zu erstarrten und versteinerten, steinzeitlichen, sagt man ja auch, ne, steinzeitlichen Strukturen tatsächlich führen würde, weil Dynamik bedeutet natürlich auch zu komplexeren und komplizierteren Strukturen gesellschaftlicher, technischer, auch wissenschaftlicher Art vorzuschreiten. Und gleichzeitig haben wir aber immer das Bedürfnis danach, dass wir diese Komplexität nur bewältigen können, wenn wir sie wieder vereinfachen. Also wenn wir sie wieder reduzieren. Und wir machen das ganz im Alltag, indem wir sehr viel einfach ausblenden. Das machen wir in unserem Denken. Jeder hat so seine Vorurteile, Stereotype, Schemata, auch wenn wir offiziell das Gegenteil behaupten. Ja, aber in Wirklichkeit haben wir unsere ganz klaren, einfach gestrickten Weltbilder, vielleicht auch nur halb bewusst, die unser Handeln, Soziales, Politisches, Persönliches, wie auch immer, strukturieren. Und auch die Wissenschaft, die sozusagen sehr, sehr kompliziert sein kann, wie ich ja andeutete, gerade weil sie immer komplizierter wird, sucht sie, egal ob Sozial- oder Naturwissenschaft, immer nach den einfachen Bestandteilen, nach den einfachen Gesetzen, nach den einfachen Formeln, aus denen sich wieder das Komplizierte erklären lässt. Also dieses Wechselspiel haben wir, was die Fernsehsender betrifft, könnte man zynisch sagen, okay, die haben dort einen Fernsehsender und eine Sendung und die haben halt 90 Fernsehsender und eine Sendung.
Stoischer Punkt, ne? Okay, bitte Fragen.
Jetzt zappen Sie einmal durch. Ja? Zappen Sie einmal durch und Sie werden draufkommen, entweder läuft auf allen Sendern dieselbe amerikanische Fernsehserie oder dieselbe Werbung. Ja? Also nur die Militärparade aus Pyongyang sehen wir nicht. Das ist unser Problem. Ja?
Danke, bitte.
Angenommen, die Physik kommt an einen Punkt, an dem sie sagen kann, Wir wissen, es ist endgültig, es ist so einfach. Aber Sie müssen vorher 10 Jahre Physik studieren. Was tut dann die Mehrheit?
Naja, das ist jetzt ein Problem, da dass Wissenschaft natürlich ein hochspezialisiertes und kompliziertes Unternehmen geworden ist, dass die Ergebnisse aber auf sehr einfache Weise mitunter vermittelt werden können. Wenn es theoretische Ergebnisse sind, sind es ein bisschen komplizierter. Aber obwohl es eine unglaublich komplexe Theorie ist, die angeblich nur noch ein paar Wissenschaftler der Welt überhaupt verstehen, hat sich sozusagen schon eingebürgert, dass sozusagen auch durchschnittlich interessierte Menschen mit dem Begriff Urknall etwas anfangen können. Ja? Und das ist auch so eine Idee der Einfachheit. Ja? Obwohl es eine ziemlich komplizierte Theorie bedarf, ja? Und wenn man das berechnet, ja, ist das ein Wahnsinn. Aber trotzdem ist das eine ganz einfache Vorstellung, irgendwann einmal hat durch einen Urknall alles angefangen. Mittlerweile gibt es ja viele Physiker, die sagen, es ist viel zu einfach, diese Vorstellung. Es ist alles viel komplizierter. Und es gibt den Urknall gar nicht. Dieser Urknall ist kein Urknall, sondern tatsächlich nur eine Phase in der Kontraktion eines der unendlich vielen Universen, die es gibt. Und dann gibt es die Phase sozusagen der Extrapolation und dann wieder der Kontraktion etc. Das heißt also, diese anscheinend zu einfache Theorie, die kompliziert zu berechnen war, erweist sich jetzt als eine zu einfache Theorie, die durch noch kompliziertere Theorien überboten wird, an deren Ende dann wieder eine ganz einfache Vorstellung steht, es gibt nicht nur ein Universum, sondern unendlich viele. Ja? Das kann sich doch keiner vorstellen, klingt aber einfach. Nicht? Und so sympathisch, so plural, ja, warum dieser Universozentrismus, ja, nur ein Universum, das ist ja wirklich eine Ignoranz gegenüber allen anderen denkbaren Universen. Nicht? Und damit man ja überhaupt keinen politischen Fehler machen kann, nimmt man gleich unendlich viele Universen an, dann gibt es dieses Problem, sozusagen dieser Egozentrizität auf einer kosmischen Ebene gibt es dann nicht mehr. Sind die faszinierend, ja, weil er übrigens glaubt, dass genau solche mentalitätsgeschichtliche Erwägungen sicher auch einen gewissen Einfluss auf die Konstruktion von Theorien haben. Auf der anderen Seite haben wir das große Glück, dass sofern sich Theorien in Praktikabilität umsetzen lassen, ist es ja für uns ganz einfach. Ja? Es gibt auch nur wenige Physiker, die wirklich erklären können, kann man das auf einfache Art und Weise abstellen? Es gibt nur wahrscheinlich wenige Experten, die erklären können, wie Mobilfunk tatsächlich funktioniert, physikalisch, theoretisch. Ja? Aber ein Mobiltelefon ein- und ausschalten ist ganz was Einfaches, oder? Und wir wissen gar nicht, sozusagen, welche unendliche, komplexe Technologie dahinter steckt zwischen diesen ganzen einfachen. Das ist die Idee von Technik. Ja? Die Idee von Technik ist es, komplexe physikalische Theorien praktikabel und damit einfach zu machen.
Okay, bitte.
Ich hätte noch eine Frage. Wie verhält sich aus Ihrer Sicht das Einfache zur Ethik? Kann ein einfaches Leben auch falsch sein?
Das kommt darauf an, sozusagen, wie, nach welchen Kriterien diese Einfachheit ausgerichtet ist. Natürlich kann ein einfaches Leben falsch sein, wenn die Normen, an denen sich diese Einfachheit orientiert, von uns nicht geteilt werden. Es gibt Menschen, die sagen, es ist ganz einfach. Es gibt zwei Geschlechter und ein Geschlecht soll herrschen und das andere Geschlecht soll dienen. Es ist ganz einfach. Und es gab Kulturen, die Jahrtausende nach diesem Prinzip gelebt haben und trotzdem würden sie mit Recht sagen, das ist zu einfach. Dieses einfache Leben ist zumindest für die Hälfte davon betroffen eine Katastrophe und kann deshalb nicht richtig sein. Kann in einem moralisch-ethischen Sinne nicht richtig sein. Genauso wie alle politischen Gemeinschaften sich selbst dadurch definieren, dass sie ganz klar wissen, sie sind die Einzigen, sie sind die Besten, sie sind sozusagen die geborenen Herrscher der Welt und alle anderen sozusagen so einem Bauch liegen. Ja? Genauso wie alle sozialen Theorien, die sozusagen die Welt ganz schön nach Klassen einteilen, ja? Und sagen, so soll es sein, das ist Gott gegeben, eine gottgegebene Einfachheit. Ja? Wir haben also eine ganze Reihe von einfachen und praktisch höchst relevanten Theorien gehabt, die das Leben von Menschen über Jahrhunderte hindurch dominiert haben und die wir heute aus politischen Gründen, aus Gerechtigkeitsgründen, aus ethischen Gründen für falsch halten. Vielleicht so gerade deshalb, weil sie so schön einfach waren. Also das Einfache, deswegen wollte ich schon von allen Anfang auf aufmerksam machen, das einfache Leben ist eine höchst ambivalente Geschichte.
Bitte.
Wie sehen Sie die Rolle der Kunst in unserer Sehnsucht, in einer immer komplizierteren Welt, das Einfache zu finden? Ich denke dabei zum Beispiel an das, dass man sehr berührt wird, oft durch archaische Bilder oder durch romanische Kunst, die eigentlich ein Transportmittel für einfache Gefühle, aber sehr starke Bilder.
Also ich würde sagen, in der Kunst, zumindest soweit ich sie überblicke, lässt sich vielleicht am schönsten zeigen, dieses ständige Hin und Her, dieses ständige Oszillieren zwischen Komplexität und Einfachheit. Ja. Wir haben ganze Kunstepochen, die schwellen in Komplexität. Ja. Barock, Manierismus. Ja. Da kann es nicht kompliziert genug sein. Das Spiel daran, das Komplexeste zur Darstellung zu bringen, ist unübersehbar. Das Artistische, das Virtuose wird gefeiert. Ja. Und dann gibt es wieder den Gegenschlag und dann sozusagen das Pendel in der anderen Richtung, die neue Einfachheit, die jungen Willen, die Wiederentdeckung der Archaik, das ganz Klare bis hin zur sozusagen Verdichtung, dass man sagt, also warum überhaupt etwas gegenständlich darzustellen, ist so viel zu kompliziert. Ein schwarzes Quadrat reicht ja auch. Was gibt es Einfacheres als ein schwarzes Quadrat? Und der nächste Künstler sagt, es gibt schon noch was Einfacheres, nämlich das weiße Quadrat. Und der nächste sagt, das allereinfachste Kunstwerk ist aber überhaupt die unbemalte Leinwand. Ja? Und das ist passiert. Ja? Es gibt berühmte Kunstwerke, bestehen aus unbemalter Leinwand, da hat nur noch der Künstler seine Signatur drunter gesetzt. Und dann kommt man drauf und sagt, so einfach wollen wir es doch nicht haben. Es ist doch wirklich zu einfach. Und schon sind wir dann wieder in einer Weiterentwicklung hochkomplexer Montagekonzepte, die dann wieder unglaublich kompliziert nicht nur verschiedene Techniken, sondern überhaupt verschiedene Künste miteinander vereinen. Denkt man an das Gesamtkunstwerk von Richard Wagner bis zur Medienkunst unserer Tage. Ziemlich komplizierte Sachen, die da gemacht werden, bis dann jemand kommt und sagt, oh, jetzt machen wir es wieder ganz einfach. Ja? Auch in der Musik. Ja? Wenn man sich denkt, dass eine direkte Entwicklung von diesen opulenten Gesamtkunstwerken Richard Wagners, dauert es 40 Jahre, bis Anton von Webern ein Musikstück komponiert, das wirklich nur noch aus wenigen Tönen besteht und das nach 30 Sekunden vorbei ist. Ganz einfach. Ja? Das heißt also, aber da wollte keiner stehen bleiben dabei, natürlich. Ja? Und das können Sie in unterschiedlichen Kunstrichtungen, in der Literatur genauso. Nicht also die hochkomplizierten 1000-Seiten-Romane und dann wieder die ganz einfache, klare, durchstrukturierte 40-Seiten-Novelle. Ja, alles haben wir. Und ich glaube, die Kunst lebt davon, ja, dass beides möglich ist und dass beides sozusagen immer die Sehnsucht nach dem anderen wieder mit sich bringt. Ja. Es gibt die Lust am Komplizierten genauso wie die Lust am Einfachen. Das macht ja das Leben so interessant.
Frage? Fragen? Dahinter bitte. Sie kommen dann dran, bitte. Dazu. Danke.
Dazu. Ja, Herr Professor, meine große Sorge ist die Übermanipulierung der Menschen hinsichtlich des Materialismus. Es ist jetzt so, wenn man beachtet, dass 80% der Menschen manipuliert werden, wie direkte Weise Mötz gesagt hat, da muss man sich schon fragen, was können wir unternehmen, dass wir nicht dieser Manipulation ausgesetzt sind. Es ist klar, dass wir einen gewissen Wirtschaftskreis brauchen, aber meiner Ansicht nach wissen die wenigsten Menschen, wie sich der Kreis auf diese Handlung umschließen wird. Ich war selbst lange in einer Bank beschäftigt und habe vor 30 Jahren noch eine andere Finanzwelt erlebt, wo man noch sagt, das war durchschaubar. Das war nachhaltig zu kontrollieren. Und was sich da dann abgespielt hat also, und was da noch kommt, wird sicherlich noch uns Menschen einiges kosten. Meine spezielle Frage ist die, wir haben auch einige Journalisten hier, können wir nicht etwas unternehmen, wo wir Menschen lernen schon in der Schule, damit wir nicht so sehr manipuliert werden, Und das hängt meiner Ansicht nach zusammen mit psychologischen Erkenntnissen, dass ich mich frage, warum will ich die Anerkennung, wo bekomme ich die Anerkennung? Und ich glaube, dass sich da mit den Grundbedürfnissen sehr, sehr viel abspielt. Und jetzt ist höchste Zeit, speziell Fernsehen, Medien, auf diese Widersprüche unseres Lebens hinzuweisen. Also meiner Ansicht nach, und da fällt mir eins ein, wie Sie einen Journalisten einmal ein Interview gegeben haben, und er hat Sie gefragt, welche Werte sind für Sie von besonderer Bedeutung. Und da haben Sie im Sinn nach gesagt, nach einigen Sekunden, die innere Aufrichtigkeit. Und da beginnt eben das, dass die Menschen viel, viel mehr in sich hineinhören sollen, sich fragen, inwieweit werde ich dort manipuliert oder inwieweit entspricht das wirklich meinen Bedürfnissen.
Okay, ich glaube, wir haben den Punkt.
Ja,
danke, das ist Manipulation.
Eine Frage an Sie, wie das eventuell zu verbessern wäre.
Ja, okay, danke.
Das ist eine schwierige Frage, weil mir der Begriff der Manipulation nicht ganz klar ist. Ja? Der Begriff der Manipulation setzt voraus, es gibt hier jemanden, der manipulierbar ist, und dann gibt es irgendwo jemanden, der manipulieren kann. Ja? Das mag in bestimmten Konstellationen so sein, ja? Wenn also irgendwie Menschen einer Propagandamaschinerie ausgesetzt sind und keine anderen Möglichkeiten haben, sich dagegen zu wehren. Gegenwärtig scheint mir eher das Problem zu sein, dass wir sozusagen über informelle, soziale und mediale Prozesse uns Dinge suggerieren lassen, die wir uns nicht suggerieren lassen müssten, ohne dass es da irgendwo jetzt die Instanz gäbe, die wirklich die Absicht hat, uns in der Tat zu manipulieren. Ja? Das Zweite ist, was man sagen muss, das heißt, die Manipulatoren manipulieren sich ja selber. Ja, es ist ja nicht so, dass die großen Manipulatoren haben ja alle ihre Berater. Ja, das heißt, die sind manipuliert. Ja, die lassen sich beraten von irgendwelchen Dings. Ja. Und die Berater lesen ja irgendwo noch, was jetzt der neueste Trend ist, wie man berät. Ja. Beim Wahlkampf merken sie das. Ja. Es gibt ja nichts Manipuliertes und Gebeutelteres als diese armen Politiker, die irgendwelchen Beratertrends hin und her laufen, hinterherlaufen müssen. Und das Zweite ist, das muss man schon auch sagen, weil Sie die Bildung angesprochen haben, die Idee der Bildung oder die Idee der Schule war ja prinzipiell, die Menschen in den Stand zu versetzen, solchen Manipulationen bis zu einem gewissen Grad auch Widerstand leisten zu können. Das ist ja die Ambivalenz jeder Bildung. Nicht? Auf der einen Seite müssen wir die Menschen bilden, damit sie Qualifikationen erwerben, die die Wirtschaft braucht, die Politik braucht, die Gesellschaft braucht. Und auf der anderen Seite erwerben sie mit diesen Qualifikationen aber ich immer auch die Fähigkeit, was anderes damit zu machen. Ja? Im 18. Jahrhundert hat man ja nicht die Schulpflicht eingeführt und die Alphabetisierung, um die Menschen autonom, selbstbestimmt und glücklich zu machen, sondern um die komplexer werdenden Arbeitsverhältnisse mit grundausgebildeten Arbeitskräften beschicken zu können. Aber wenn ich einmal jemandem das Lesen beigebracht habe, habe ich keine Kontrolle mehr darüber, was der liest. Ja? Und die haben natürlich nicht nur das gelesen, was die Wirtschaft und die Politik und die Kirche damals gerne gehabt hätten, sondern was haben die Menschen getan, kaum dass sie lesen konnten? Was haben sie gelesen? Sie werden es nicht glauben, Liebesromane. Ja? Das war sozusagen, und das hat sofort zu einem Aufschrei der Erziehungsinstanzen, der staatlichen geführt, ob man das Lesen entweder verbieten soll, weil die lesen ständig das Falsche. Ja? Also diese Vorbehalte, die man heute hat gegenüber Computer und Internet und Medien und was weiß ich, also die Jugendlichen, was schauen sie dort? Pornos, klar. Als man lesen konnte, hat man Liebesromane gelesen, die manchmal auch ganz recht schlüpfrig waren. Ja, so war es ja nicht. Ja. Und das heißt also, man kann es den Menschen dann, die haben dann eine gewisse Form von Freiheit und man kann nur trachten und hoffen und schauen, dass sie diese Freiheit in vielerlei Richtung nützen werden und nützen können. Ja. So gesehen würde ich sagen, das, was diesen Manipulationsgefahren am besten entgegengesetzt ist, ist wirklich sozusagen die Lust an einer vielfältigen Bildung.
Danke. Bitte.
Ich möchte das sehr provokant sagen, und zwar die Frage ist, ist nicht die Aufgabe der Philosophie grundsätzlich, dass man eigentlich den Glauben an das Einfache ich würde mal sagen, zerstören sollte. Wenn man schaut, die Philosophiegeschichte selbst ist ja ein ständiger Versuch, nach Anfangsgründen zu suchen, ob das jetzt was ist, Sokrates, Descartes oder Kant ist, und die letztendlich immer wieder eigentlich doch gescheitert sind, durch noch genauere Modelle ersetzt, dann die Sprachwissenschaften noch dazugekommen sind. Und es wird immer schwieriger, zu irgendwelchen Anfangspunkten zu kommen. Und die Philosophie hat ja eigentlich letztendlich dann doch nur die Aufgabe, irgendwie die Problemfelder aufzuzeigen und weniger an lösungsorientierten Dingen teilzuhaben. Jetzt wäre es die Frage, ob die Philosophie nicht überhaupt die Aufgabe hat, zu sagen, Einfachheit in dieser Art und Weise gibt es nicht, weil die Dinge nicht einfach sind. Oder zumindest keine jemals irgendwelche einfachen Lösungen gefunden worden sind, die nicht im Nachhinein sofort wieder tausendfach widersprochen werden.
Ich würde das nicht ganz so sehen. Das eine ist, denke ich, dass in der Philosophie, Sie haben völlig recht, es gab immer diese Versuche, nach einfachen Grundvoraussetzungen zu suchen und diese zu finden. Ich glaube allerdings nicht, dass die tatsächlich sich als unwahr herausgestellt haben. Also ich glaube, dass bis zu einem gewissen Grad, ja, unter bestimmten Voraussetzungen, weil Sie gerade Descartes genannt haben, ja, seine Zurückführung sozusagen all unseres Wissens, ja, auf diesen einen ehernen und unwiderleglichen Satz, dass ich letztlich nur wissen kann, dass ich als denkendes Wesen existiere. Alles andere kann auch Schein und Trug sein. Das ist bis zu einem gewissen Grad unüberbietbar. Man kann es kritisieren, man kann es weiterentwickeln, aber es ist nicht so überholt, wie sagen wir, eine falsche Theorie über die Entstehung der Welt. Oder eine falsche Theorie über bei wie viel Grad beginnt Wasser zu kochen. Ja? Also es gibt sozusagen nicht den Theoriefriedhof in der Philosophie wie vielleicht in anderen Wissenschaften, das ist das eine. Das zweite, man muss vielleicht auch unterscheiden, ob ich ja, komplizierte Verhältnisse zurückführen will auf ihre einfachen Bestandteile oder ob ich komplizierte Fragen auf einfache Art und Weise lösen will. Das ist was anderes. Ja? Ein Beispiel, nur weil Sie sagen, ist vielleicht nicht mehr aktuell, es ist höchst aktuell. Soeben ist ein Buch erschienen der amerikanischen Philosophin Martha Nussbaum über das gute Leben, also genau unser Problem. Ja? Und sie sagt, im Grunde gibt es 4 oder 5 einfache Grundbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Mensch sozusagen in die Lage versetzt wird, ein selbstbestimmtes, gutes Leben zu führen. Um diese 5 Gründe auszuführen, braucht sie übrigens 700 Seiten. Ja? Aber es sind wirklich ganz einfache Grundbedingungen, die sozusagen in der Existenz jedes Menschen eine bestimmte Rolle spielen, dass er in die Lage versetzt wird, überhaupt ein halbwegs gesundes Leben zu führen, dass er durchschnittliche Lebenserwartung erwarten kann, dass er eine Grundbildung bekommt, dass er so erzogen wird, dass er imstande ist, soziale Empathie zu empfinden, also nicht nur gierig ist nach Anerkennung, sondern auch fähig ist, Anerkennung zu geben und dass er imstande ist, sozusagen seine Sinne so entwickeln zu können, dass er Lust hat an der Wahrnehmung der Wirklichkeit und der Vielfalt und der Schönheit dieser Welt. Das ist es im Grunde. Ja. Das zu begründen, bedarf eines großen theoretischen Aufwandes, aber es ist einfach. Aber jetzt zu sagen, die komplizierten Probleme, die wir haben, dass Millionen von Menschen nicht einmal diese Grundbefähigungen zuerkannt bekommen, das kann ich vielleicht nicht auf einfache Art und Weise lösen. Ja? Das ist ganz was anderes, als zu sagen, die Grundbausteine des glücklichen Lebens sind einfach. Ja? Wie ich die dann umsetzen kann, das ist vielleicht ziemlich kompliziert. Und ich brauche zum Beispiel ein ziemlich kompliziertes Sozial- und Gesundheitssystem, um diese Grundvoraussetzung, nämlich dass jeder Mensch das Recht haben soll, ein durchschnittlich gesundes und durchschnittliche Lebenserwartung eine durchschnittliche Lebenserwartung anvisierendes Leben zu führen, um das zu erreichen. Also aufpassen, nicht die Erkenntnis des Einfachen zu verwechseln mit einfachen Lösungen komplizierter Probleme, die deshalb kompliziert sind, weil sie das Einfache so schwierig machen. Und deswegen sind auch die Lösungen meistens kompliziert. Das ändert aber nichts am Charakter des Einfachen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Und das ist sozusagen das Interessante, dass auf der anderen Seite in unserer komplexen Welt es wahnsinnig schwierig ist, mitunter die allereinfachsten Dinge bewerkstelligen zu können. Ja, es ist heute noch immer und mehr denn je nicht möglich, offensichtlich in Österreich ein Bildungssystem zu erhalten, das wirklich garantiert, dass jeder Mensch, der in diesem Land in die Schule geht, lesen und schreiben lernt. Das ist etwas, was man schon im 18. Jahrhundert für lösbar gehalten hat, ein Problem, ist noch immer nicht gelöst. Und jetzt muss man sich denken, also es ist das Einfachste, was es gibt. Ja. Nein, es ist offensichtlich nicht so einfach. Obwohl man sagen muss, dass die einfachste Voraussetzung, um partizipieren zu können in einer literaten Gesellschaft, ist doch, dass man lesen und schreiben kann. Ja? Also so würde ich diese Verhältnisse sehen.
Fragen? Bitte.
Es war jetzt von der Spannung die Rede zwischen Einfachheit und Vielfalt. Mein Problem liegt eigentlich in der Zeit, die Schnelllebigkeit der Zeit. Würde es nicht einfacher sein, die Vielfalt, wenn die Zeit nicht so schnelllebig wäre?
Das ist, eins, zwei, drei im Sauseschritt ist alte Zeit und wir eilen mit. Ich habe mal eine lustige Diskussion gehabt, und zwar bevor er Bundeskanzler wurde, mit Alfred Gusenbauer. Genau über dieses Problem der Beschleunigung. Ja? Und da habe ich, ohne zu wissen, wie prophetisch diese Worte waren, gesagt, nicht die Zeit vergeht, wir vergehen. Ja? Und das stimmt natürlich. Die Zeit ist eine theoretische Konstruktion. Die Zeit ist eine theoretische Konstruktion, mit der wir nichts anderes beschreiben wollen als unsere Veränderungen. Ja? Das heißt, würden wir uns nicht verändern, hätten wir nicht das Gefühl, dass Zeit vergeht. Ja? Sondern, dass wir uns verändern, ja? Dass wir älter werden, dass wir sehen, dass Dinge kommen und gehen, ja? Dass wir sehen, dass Dinge entstehen und wieder absterben. Also dieser Prozess der Veränderung hinterlässt bei uns den Eindruck, es vergeht die Zeit. Ja? Und jetzt ist natürlich das Problem der Schnelllebigkeit ist nicht ein Problem der Zeit. Sondern der Schnelllebigkeit ist das Problem erstens einer bestimmten Vorstellung von Zeit, die wir haben, und das zweite ist sozusagen eine bestimmte Praxis, wie wir mit Veränderungen an uns selber umgehen. Ja? Das heißt also, vollziehen wir relativ viel Veränderungen, zum Beispiel Ortswechsel, ja, sind wir ständig irgendwo anders, und zwar noch möglichst rasch, ja, haben wir das Gefühl, also wir leben in einer schnelllebigen Zeit. Ja? Man könnte genauso Paul Virilliot hat mal die schöne Formel geprägt vom rasenden Stillstand. Ja. Man könnte genauso sagen, die Menschen sitzen zwar alle in Fliegern und chatten hin und her, aber Relevantes passiert dabei nicht. Ja. Was machen sie denn? Das Übliche. Sie machen eben nur das Übliche. Ja. Alle lesen dieselben Zeitungen, ja, alle machen die üblichen Geschäfte, auf einen wirklich originellen Gedanken kommt niemand mehr, es passiert nichts. Ja. Also leben wir gar nicht so schnell, sondern man kann auch sagen, wir leben eigentlich auch extrem langsam bis zu einem gewissen Grad in dieser Phase der Beschleunigung. Aber Sie haben natürlich recht, es gibt sozusagen, das ist eine ganz interessante Konzeption, es gibt dieses Konzept. Die deutsche Soziologin Marianne Gronemeyer hat dafür eine wunderbare Formel gefunden, dass wir das Leben als letzte Gelegenheit auffassen. Ja? Wir interpretieren das Leben als eine Gelegenheit, als eine letzte Gelegenheit, die haben wir nur eines. Ja? Und in diese Gelegenheit müssen wir alles reinstopfen, von dem wir glauben, es gehört zu einem Leben. Also gerade nicht das Einfache, ja? Sondern wir betrachten das Leben als einen Behälter, der begrenzt ist und der jetzt gefüllt werden muss. Mit Eindrücken, mit Wahrnehmungen, mit Reisen, mit Erlebnissen, mit Gegenständen, mit Sensationen, welcher Art auch immer. Und wehe, man hat das Gefühl, da wäre noch ein Plätzchen in diesem Leben, das noch gefüllt werden könnte und wir füllen es nicht. Ja? Eine Zeitspanne, in der man nicht etwas tut. Ja? Ein Ort auf dieser Erde, mein Gott, ich war noch nicht. Ja? Also ich komme mir schon wahnsinnig blöd vor. Also bei jedem zweiten Gespräch, auf das ich eintrete, beginnt der Gesprächspartner, egal worüber wir reden, ja, ob über Philosophie, Politik, Literatur, Kultur oder gleich mehr, beginnt der schwebende Satz, ich komme gerade aus Shanghai.
Ich hab's nicht
gehört. Was soll ich machen? Man kommt sich wirklich deplatziert auf dieser Erde vor zur Zeit. Vor 10 Jahren war derselbe Satz, weil ich komme gerade aus New York. Ja? Jetzt ist Shanghai. Irgendwann mal wird es ein anderer Ort sein, was halt gerade angesagt ist. Man kommt sich so ganz schlecht vor, wenn man jetzt nicht von dort kommt oder nicht dort war, sozusagen das noch nicht gefühlt hat, dieses Zeitfenster, das ich ja auch habe. Natürlich könnt ihr jetzt auch in den nächsten freien Wochen nach Shanghai fliegen. Ja? Nein, es ist genau das. Ja? Also wir haben so die Vorstellung, das muss gefüllt werden, das muss getan werden. Da darf nichts brach liegen und das schafft diesen Druck der Beschleunigung. Ja? Ich kann mich gut erinnern, und das ist ein tragisches Beispiel, Sie erinnern sich vielleicht an einen deutschen SPD-Politiker Peter Klotz, der einer der vehementesten Vertreter dieser Fortschritts- und Beschleunigungseuphorie war, der in einem ganz normalen Gespräch bei einem Abendessen sich plötzlich echauffiert hat und der war danach in einem Herzinfarkt, den er wenige Monate später dann tatsächlich erlitten hat, ja, war nahe im Herzinfarkt, also echauffiert darüber. Er kam damals übrigens gerade aus New York und er saß während des ganzen Fluges neben einem jungen Menschen, der diese 6 Stunden nichts anderes tat, als dem Fenster hinauszuschauen. Ja? Und das ist überaufgeregt. Warum? Man kann doch 6 Stunden, stellen Sie sich vor, 6 Stunden, und wir alle haben einen Laptop. Ja? Man kann lesen, man kann schreiben, man kann sich informieren, man kann, was der Teufel, was alles, aber beim Fenster rausschauen, eine einzige Katastrophe.
Herr Liesmann, was ist ein bisschen ein Hinweis?
Dabei das der Fenster, Der Fenster ist das Einfache. Ja? Das ist das Einfachste. Beziehungsweise auch die einfachste philosophische Betätigung, die Kontemplation. Ja? Das ist ganz klar. Und da würde ich Ihnen recht geben, also das ist wirklich ein Problem. Und die Philosophen haben seit der Antike diese Erfahrung gemacht und sie haben auch das Rezept, oder die Rezepte versucht dagegen zu entwickeln, einige zumindest. Sie haben eines jetzt schon gesagt, die Muße, die Kontemplation und die Gelassenheit. Es versäumt niemand was, wenn er während eines Transatlantikflugs zum Fenster hinausschaut, und nicht auf seinem Computer manisch versucht, sich über irgendwas zu informieren.
Nehmen wir das als ein schönes Schlusswort, außer es drängt noch ganz wichtig eine Frage. Eine würde ich noch zulassen, ansonsten sage ich danke fürs Dagewesensein. Last Exit Leben. Schauen wir, was weitergeht. Und was geht weiter? Am Montag das Thema, was kostet eine Niere im Kepler-Salon, ist Reinhard Oberbauer, Nierenfacharzt bei den Elisabethinen in Linz, wirklich ein Profi und ein hoch angesehener Experte in Sachen Transplantationsmedizin. Falls Sie ein Nierndl brauchen oder sonst was, Montag ist dazu der richtige Zeitpunkt, sich darüber natürlich entsprechend hochgeistig zu informieren.
Wobei eine Niere noch was relativ Einfaches
ist. Ist was Einfaches, ne? Beim Lingerl oder beim Beischl überhaupt, ne, dann wird es schwierig. Montag, eine Woche drauf, 18.10., wieder um 19.30 Uhr. Ein sehr interessantes Thema, meine ich auch. Wie viel Verrücktheit verträgt unsere Gesellschaft? Zu Gast sind, sprechen werden Adriane Göhler, eine Psychologin und Publizistin, und der Dr. Werner Schöni, der ärztliche Leiter der Landesnervenklinik. Ein guter Mann. Lachen Sie nicht, das ist die Verrücktheit in unserer Gesellschaft, ist weiter verbreitet, als wir annehmen. Zwei Sachen darf ich noch kurz hinweisen, bevor ich Sie zum Frühstück entlasse. Es wartet immer noch auf Sie das einfache Butterbrot und ein einfacher Kaffee. Es gibt einen Freundeskreis Kepler-Salon, der immer wieder Mitglieder braucht. Bitte informieren Sie sich, hinten liegen entsprechende Folder auf. Bis 13 Uhr ist der Salon heute offen. Bleiben Sie da, genießen Sie einen entspannten Sonntagmittag. Ich danke fürs hier gewesen sein und bedanke mich ganz besonders bei unserem Referenten, Herr Dr. Liesmann. Danke sehr, auf Wiederschauen.
Ich danke. Danke. Okay.